ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, gracias, Pedro.
ZIP FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM mit der Ausgabe vom Donnerstag, dem 22. Dezember 2011, zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört Marburg. In der heutigen Ausgabe berichten wir für euch über Kritik an der Ausländerbehörde in Erlangen, Föderalismus in der Schweizer Migrationspolitik, die problematischen Folgen sogenannter Negativbewerbungen und zu guter Letzt stellen wir euch einen neuen Film über den spanischen Bürgerkrieg vor. Das Ausländeramt in der bayerischen Stadt Erlangen setzt Flüchtlinge massiv unter Druck, reißt Familien auseinander und verwehrt Asylantragstellerinnen ihre Rechte. Mit dramatischen Konsequenzen für die Betroffenen wie Abschiebung, Folter, Haft. So lauten die Vorwürfe von Flüchtlingen und ihren Unterstützungsgruppen. Speziell ein Mitarbeiter dort arbeite mit allen Tricks, um Flüchtlinge an der Wahrung ihrer Interessen zu hindern und treffe Ermessensentscheidungen am äußersten rechten Rand, heißt es in der Kritik des Bayerischen Flüchtlingsrats, von Amnesty International, dem Ausländer- und Integrationsbeirat Erlangen und anderer Organisationen. Daraufhin schlugen die Wellen hoch im Erlanger Rathaus. Die Stadtratsfraktionen beschäftigten sich in mehreren Sitzungen mit den Vorwürfen. Der kritisierte Mitarbeiter klagte wegen Verleumdung und Beleidigung und sogar der Staatsschutz ermittelte gegen die Flüchtlingsorganisationen. Die Verfahren wurden nun eingestellt, doch die Auseinandersetzungen gehen weiter. Der Erlanger Oberbürgermeister Ballais lud den Ausländer- und Integrationsbeirat, die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer- und Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns und die zuständige Rechtsreferentin Wüstner ins Rathaus zu einem Gespräch ein. Wie dieses Gespräch verlief, fragte Heike Demmel von Radio Z den Vorsitzenden des Erlanger Ausländer- und Integrationsbeirats, José Luis Ortega Lleras.
Diese Einladung folgte aufgrund eines offenen Briefes der ABAWI, der Arbeitsgemeinschaft, in dem sie bedauern, dass die gute Zusammenarbeit zwischen der Erlanger Ausländerbeirates und die Stadtverwaltung kaputt gehen könnte oder sowas ähnliches. Ich hatte bereits bei der ersten Auseinandersetzung in einem Brief an den Oberbürgermeister auch geschickt, wo ich geschrieben hatte, dass ich bereit bin, in der Sache auf Gespräche in alle Ebenen. Daher habe ich auch zu dem Gespräch zugesagt.
Nun haben ja zu der Pressekonferenz, wo heftige Kritik an der Erlanger Ausländerbehörde erhoben wurde, verschiedene Organisationen eingeladen, unter anderem der Bayerische Flüchtlingsrat, Amnesty International. Weshalb wurden diese Organisationen dann nicht eingeraten? Hat das Oberbürgermeister Ballers irgendwie begründet?
Ja, da hat er auch in dem begründet, dass er gemeint hatte, der würde gerne mit den Organisationen auch an den Tisch kommen. Es setzt aber eine Bedingung voraus, dass die Organisationen, die an der Pressekonferenz mit beteiligt waren, oder Institutionen, die an der Pressekonferenz mit beteiligt waren, ihren Bedauern für die Namensnennung des Mitarbeiters in der Öffentlichkeit äußern.
Wie geht der Erlanger Ausländer- und Integrationsbeirat mit dieser Bedingung um?
Für mich viel wichtiger als die Benennung des Namens des Mitarbeiters in der Öffentlichkeit ist es, dass die Stadt sich bewusst macht, wie in ihrem Amt gehandelt wird. Daher ist es für mich viel wichtiger, dass wir endlich an der Diskussion in der Sache kommen. Wie ändert sich die Haltung in der Stadt, dass es die Personen, die hierher kommen, anstatt eine abweisende Erfahrung haben eine Willkommenskultur erfahren.
Oberbürgermeister Ballers hat in der Einladung ja auch gesagt, dass es um eine Versachlichung der Auseinandersetzung gehen solle. Muss man aber nicht vielleicht doch auch der Stadt vorwerfen, dass sie eben genau am Anfang nicht sachlich argumentiert hat? Also der fragliche Mitarbeiter hat ja alle beteiligten Organisationen wegen Beleidigung und Verleumdung angezeigt und im Stadtrat war das dann auch Thema.
Ja, was der Mitarbeiter macht oder nicht, das liegt an seiner Person. Also da kann ich auch nichts dazu sagen. Die Rolle der Stadt ist mir wichtig. Ich glaube, dass es schon von vorne sehr viele, sehr schnelle, sehr kurzfristige Reaktionen gegeben hat, in alle Richtungen. Ich glaube daher, dass es eine Versachlichung der Diskussion notwendig ist, dass man ein bisschen eher reflektiert, sind wir in der richtigen Richtung, machen wir das Beste für die Stadt und für die Menschen.
Sie bleiben aber bei Ihrer Kritik an der Erlanger Ausländerbehörde?
Ja, für uns ist die Kritik, die wir in der Pressekonferenz geäußert haben, berechtigt. Die Fälle, die wir da aufgezeichnet bekommen haben, finden wir sehr gravierend. Wir finden die Haltung in solchen Fällen nicht die richtige. Und wir hoffen, dass es eine andere Haltung gezeigt wird und dass die Menschen anders behandelt werden in dieser Stadt. Und vor allem, wir sind oder uns ist bekannt, dass nicht die einzigen Fälle sind.
Die Stadt hat dann ja reagiert und hat gemeint, ja, wir lassen alle kritisierten Entscheidungen der Erlanger Ausländerbehörde überprüfen von der Regierung Mittelfrankens. Der Stadtrat hat dann aber auch auf Antrag der Grünen Liste dann doch entschieden, dass auch unabhängige Flüchtlingsvertreter das überprüfen dürfen. Was erwarten Sie davon?
Ich erwarte, dass es eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Problem gibt. Es gibt zwei Formen, das Ganze zu prüfen. Ich kann prüfen, hat der Mitarbeiter im Rahmen des Gesetzes agiert oder nicht. Ist es juristisch vertretbar, was er gemacht hat oder nicht? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist die Prüfung, die für mich wichtiger ist, ist zu prüfen, hat der Mitarbeiter alle Mittel genutzt zum Gunsten des Betroffenen? Oder eher in Richtung versuchen wir, den Leuten abzuschieben? Das sollte auch geprüft werden. Gibt es Ermessensrahmen? Hätte es die Möglichkeit gegeben, anders zu handeln? Und wenn es gegeben hätte, wie schaffen wir, dass es jedes Mal dann in der andere Richtung gehandelt wird?
Das sagen aber Ausländerbehörden ja meistens, sie haben gar keinen Ermessensspielraum und sie führen nur die Entscheidungen des Bundesamts für Migration aus.
Das ist falsch. Es gibt in jedem Gesetz auch gewisse Ermessensspielräume. Und vor allem, es gibt eine Tatsache, auch wenn Sie im übertragenen Sinne für das Amt handeln. Ich mache einen ganz konkreten Beispiel in dem Fall von der Familie, die jetzt abgeschoben wurde. Der Mitarbeiter hätte die Möglichkeit, immer in solchen Situationen eine Abschiebung zu unterbrechen. Auch wenn er gesagt hätte, okay, für mich ist die Trennung dieser Familie nicht richtig, ich stoppe das Ganze. Ja? Auch wenn er das nicht stoppen kann, kann sich mindestens davon distanzieren. Und das ist etwas, das in der Bundesrepublik Gott sei Dank möglich ist, dass ich nach meinem Gewissen handle und nicht nur nach dem Gesetz wortwörtlich und meine Verantwortung dem Gesetz verschiebe. Ich habe eine persönliche Verantwortung immer. Und ich kann nach dieser persönlichen Verantwortung handeln in der Bundesrepublik. Gott sei Dank.
Oberbürgermeister Ballers hat nun erklärt, dass die Stadt Erlangen das Bundesamt für Migration kontaktiert, nämlich genau in dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, wo eine Roma-Familie auseinandergerissen wurde, wo die Frau mit kleinen Kindern abgeschoben wurde und der Vater von ihnen weiter hier ist und sie nicht zusammenkommen können im Augenblick durch dieses Auseinanderreißen. Haben Sie da aber nicht die Befürchtungen, dass sich damit die Stadt Erlangen doch wieder auf eine Entscheidung vom Bundesamt rausredet und dann sagt, seht mal, wir haben keine Möglichkeit?
Es wäre eine Möglichkeit natürlich, aber soweit ich den Einsatz von Dr. Ballers verstanden habe, sollte es so gewesen sein, dass er gesagt hätte, die Stadt Erlangen plädiert, dass die Familie zusammengeführt wird, auch, und das ist das Wichtige, in Erlangen. Wenn es in Betracht käme, dass die Familie zurückgeführt wird in Erlangen, ist auch damit einverstanden. Und das ist eine Erklärung von der Stadt, die ich wichtig finde.
Wie geht es nun weiter? Soll es nochmal Gespräche geben, auch mit den anderen beteiligten Flüchtlingsunterstützungsorganisationen?
Wie es weitergeht, kann ich heute nicht sagen. Ich hoffe, dass wir alle bald in einen Tisch zusammenkommen, dass wir dieses Thema sachlich miteinander diskutieren können und dass wir vor allem zugunsten, wie ich meinte, der Menschen, die das Ganze treiben können. Das wäre für mich das Wichtigste.
Deutschland gilt ebenso wie die Schweiz als ein Land mit ausgeprägt föderalen Strukturen. In der Migrations- und Flüchtlingspolitik allerdings sind die restriktiven Regeln weitgehend vereinheitlicht. So bleiben zwar den lokalen Behörden Auslegungs- und Handlungsspielräume, wie das eben gehörte Beispiel aus Erlangen zeigt. In der Schweiz jedoch obliegt die Migrationspolitik der Entscheidungsgewalt der Kantone. Wie viel Unterstützung sollen Asylsuchende erhalten? Wann darf jemand eingebürgert werden? Diese Fragen werden in den Kantonen sehr unterschiedlich beantwortet. Sie nutzen ihre Entscheidungsfreiheit offenbar auch sehr rege, vielleicht sogar zu rege. Diesen Schluss jedenfalls legt eine neue Studie zur Migrationspolitik nahe. Sie entstand im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen, EKM. Radio Rabe stellt sie uns vor.
Die Studie zur Migrationspolitik hat untersucht, wie stark sich die Praxis von Kanton zu Kanton unterscheidet. Sie hat untersucht, wie die Kantone mit Asylsuchenden umgehen oder was für Kriterien bei Einbürgerungen eine Rolle spielen. Denn das eidgenössische Asyl- und Ausländergesetz gibt nur gewisse Richtlinien vor. Die Kantone haben also einen sehr großen Ermessensspielraum. Warum, weiß Simone Prodoyer von der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen EKM.
Es ist nicht einfach die Absicht des Gesetzgebers gewesen, dass man speziell einen hohen Ermessensspielraum den Kantonen zugesteht, aber es ist die Überlegung gewesen, dass wenn die Kantone Personen in ihr Hoheitsgebiet zulassen, dass sie es diejenigen sind, die zu beurteilen haben, welche Personen ihrer Ansicht nach sich niederlassen dürfen oder eine Arbeit aufnehmen dürfen.
In den allermeisten Bereichen der Migrationspolitik gibt es große Unterschiede, so auch bei der Einbürgerung. Wie stark eine Person integriert sein muss, um den Schweizer Pass zu verdienen, da haben die Kantone sehr unterschiedliche Meinungen.
Ich glaube, es hängt vor allem damit zusammen, dass der Integrationsbegriff eigentlich sehr vage ist und er ist auch im Ausländergesetz nicht fest umschrieben. Also jeder Kanton könnte im Prinzip sich selber zurechtlegen, was der Integrationsbegriff alles beinhalten soll.
Dementsprechend sind auch die Anforderungen an die Einbürgerungswilligen sehr unterschiedlich. Bei den Sprachkenntnissen zum Beispiel oder wie lange eine Person schon im betreffenden Kanton wohnen muss. Von den übrigen Kriterien ganz zu schweigen.
Wir haben ja in der Schweiz einmalig ein dreistufiges Modell. Das heißt, eine Person wird sowohl auf Gemeinde-, Kantons- und dann Bundesebene eingebürgert. Und letztlich ist es die Gemeinde, die entscheidet, ob diese Person eingebürgert werden kann oder nicht. Und da sind dann auch wieder unterschiedliche Kriterien, die angelegt werden.
Kantonal unterschiedlich geregelt ist auch, wer über die Einbürgerung entscheidet. In einigen Kantonen sind es die Verwaltungsbehörden, in anderen die Gemeindeversammlungen. Wegen den großen Unterschieden behaupten kritische Stimmen, die Migrationspolitik in der Schweiz gleiche einer Lotterie, einem Glücksspiel. Je nachdem, ob der Gesuchsteller in einem Kanton mit liberaler oder restriktiver Praxis wohnt, hat er unterschiedliche Chancen. Dazu sagt Simone Prodoyer.
Es kommt wirklich darauf an, in welchem Gebiet man sich befindet, also in welchem Teilbereich der Migrationspolitik. Es ist beispielsweise eben beim Thema Einbürgerung oder bei der Frage des Familiennachzugs. Da sind die Unterschiede doch dann recht groß. Und da stellt sich dann schon die Frage, ist das gerechtfertigt, dass die Kantone, obwohl es die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben hat, wo das Recht auf Familienleben zugesichert werden muss, dass da dann je nachdem relativ hohe Hürden aufgestellt werden.
Gerade bei solch wichtigen Fragen wie Einbürgerung oder Familiennachzug dürfe es keine so großen Ungleichheiten geben, ist die EKM überzeugt. Zudem findet sie es stoßend, dass sich die Praxis in der Schweiz sehr stark nach der politischen Befindlichkeit des Stimmvolkes richtet.
Ja, es macht natürlich einen Unterschied, ob man in einer Gemeinde wohnt, in der man weiß, da ist die Stimmbevölkerung eher positiv eingestellt zu migrationspolitischen Fragen. Also da werde ich eher mit offenen Armen empfangen. Und in anderen Kantonen, wo das eher das Gegenteil vorherrscht, wo man nicht auffallen darf, auf keinen Fall. Und da denke ich, es ist eine Ungleichbehandlung natürlich gegeben und in dem Sinne müsste man sich schon überlegen, ob prinzipiell eine Harmonisierung in Bezug auf die Einbürgerungskriterien angedacht werden müsste.
Die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen will die Studie ins Vernehmlassungsverfahren zur Revision des Ausländergesetzes einfließen lassen. Zudem ist eine Tagung geplant, wo sich die Zuständigen der Kantone über ihre Praxis austauschen können.
Arbeitslose und Hartz-IV-Empfängerinnen sind verpflichtet, an ihrer Reintegration in den Arbeitsmarkt aktiv mitzuwirken. Dies bedeutet vor allem, sich in Form von Stellenbewerbungen um einen Job zu bemühen. Wird diese Pflicht verletzt, kann es entsprechende Sanktionen geben. Doch liegt eine Pflichtverletzung vor, wenn man in einer Bewerbung sein Licht unter den Scheffel stellt? Das Landessozialgericht NRW sagt ja und stellte am 5. Dezember fest, dass eine sogenannte Negativbewerbung sanktioniert werden darf. Im vorliegenden Fall sahen die Richter die Form und den Inhalt einer Bewerbung als ungeeignet an und stellten diese einer Nichtbewerbung gleich. Eine Sanktion von 3 Monaten war die Folge. Radio Dreieckland weiß über den Fall Näheres und berichtet.
Kommen wir auf ein Landessozialgerichtsurteil von 5.12.2011, Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. Und jetzt gut aufgepasst, da geht's um Bewerbungen bzw. Nichtbewerbung. Ich darf mal zitieren, bewirbt sich ein Hartz-IV-Empfänger unangemessen, ist dies einer Nichtbewerbung gleichzusetzen und kann natürlich sanktioniert werden. Weigert sich der Leistungsbezieher nach dem SGB II sich zeitnah, das heißt spätestens am 3. Tag nach Erhalt des Stellenangebotes auf Vermittlungsvorschläge der AGE, die er erhält, zu bewerben, ist die Sanktion rechtmäßig. Denn der Antragsteller hat den Sanktionstatbestand des § 31 im 2. Sozialgesetzbuch erfüllt. Danach verletzen Leistungsberechtigte ihre Pflichten, wenn sie sich trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis weigern, die in dem eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt nach festgelegten Pflichten zu erfüllen. Also diese Gerichte haben ja auch manchmal ein Deutsch, ne? Das ist also nicht von mir. Durch den eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt legte der Antragsgegner, nämlich das Jobcenter, unter anderem fest, dass der Antragsteller verpflichtet ist, sich zeitnah, das heißt spätestens am 3. Tag nach Erhalt des Stellenangebotes auf Vermittlungsvorschläge, die er vom Jobcenter bekommt, auch zu bewerben. Der Antragsteller hat sich hinsichtlich der beiden übersandten Vermittlungsvorschläge geweigert, diese Pflicht zu erfüllen. Ich möchte euch kurz mal das Bewerbungsschreiben des Klägers vorlesen. Es war eine E-Mail-Bewerbung, da schrieb er: sehr geehrte Frau so und so, hiermit bewerbe ich mich aufgrund der Stellenausschreibung des Jobcenters. Da ich zurzeit Hartz IV beziehe, würde ich mich freuen, bei Ihnen einen 400-Euro-Job antreten zu können. Außerdem mache ich zurzeit einen Fernlehrgang zum Fremdsprachenkorrespondenten, wodurch ich nicht 100% flexibel bin. Da ich zurzeit unter einer Sanktion des Jobcenters stehe, sende ich Ihnen auch keine Anlagen mit. Die Richter fanden das überhaupt nicht witzig. Sein Tätigwerden gegenüber der Firma K in Ensch stellt bei summarischer Prüfung eine unangemessene Bewerbung dar und ist einer Nichtbewerbung gleichzusetzen, so die Richter am Landessozialgericht in Nordrhein-Westfalen. Eine solche Gleichsetzung ist dann gerechtfertigt, wenn ein Bewerbungsschreiben allein wegen seines objektiven Inhalts bzw. seiner Form so abschreckend oder widersprüchlich ist, dass der Bewerber schon allein wegen des Schreibens aus der Auswahl für den Arbeitgeber ausscheidet. Mit einer Bewerbung soll ein Leistungsberechtigter sein Interesse an der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses zum Ausdruck bringen. Dies gilt im Sinne einer Obliegenheit auch dann, wenn es sich bei der Bewerbung um die bloße Befolgung eines Vermittlungsvorschlags des Grundsicherungsträgers handelt. Ein Leistungsberechtigter ist in diesem Stadium gehalten, alle Bestrebungen zu unterlassen, die dieser Intention, nämlich die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, nach außen hin erkennbar entgegenlaufen und den Arbeitgeber veranlassen, ihn schon vor einer persönlichen Vorstellung aus dem Bewerberkreis auszuscheiden. Der Antragsteller hat vorliegend seine Obliegenheiten durch das Abfassen und Absenden seines Bewerbungsschreibens verletzt. Der Arbeitgeber musste allein aufgrund des objektiven Inhalts und der Form davon ausgehen, dass der Antragsteller an der Aufnahme der angebotenen Beschäftigung nicht interessiert ist. Die Richter weiter. Dies ergibt sich schon daraus, dass der Antragsteller weder die vom Arbeitgeber geforderte Form, nämlich die schriftliche, postalisch-schriftliche, beachtet, noch die geforderten Unterlagen, vollständige Bewerbungsunterlagen wie Lebenslauf und Zeugnisse, nicht mit übersandt hat. Insoweit ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund der Antragsteller nicht in der Lage gewesen sein sollte, zumindest einen Lebenslauf seiner E-Mail als Datei beizufügen. Vor allem aber die Gestaltung der E-Mail, Schrift, Bild und Text, wie auch ihr Inhalt, Hinweis auf mangelnde Flexibilität wegen der Teilnahme an einem Fernlehrgang bei der Bewerbung um eine geringfügige Beschäftigung, also einer Teilzeittätigkeit, lässt sich nur als mangelndes Interesse des Antragstellers an der Arbeitsstelle deuten. Tja, und somit hat das Gericht der Sanktion stattgegeben. Wie wir wissen, ist es jetzt noch ellenviel geschrieben, das will ich uns ersparen. Er wurde auch da wiederum abgesenkt und wenn ich mich nicht irre, gleich auf null. Es gibt übrigens noch einen weiteren Beschluss von einem Landessozialgericht, dieses Mal Baden-Württemberg. Er ist etwas älter, 18.07.2011. Ich mach's ganz kurz. Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld II bei nicht genügenden Bewerbungsbemühungen rechtens. Universitäre Veranstaltung ist kein wichtiger Grund für Absage eines Vorstellungsgesprächs. Im vorliegenden Fall hatte ein Bewerber einen erhaltenen Vorstellungstermin ganz kurzfristig beim möglichen Arbeitgeber abgesagt mit der Begründung, er müsse auf eine universitäre Veranstaltung. Auch da verstand der Richter überhaupt keinen Spaß.
Der spanische Bürgerkrieg, die Franco-Diktatur und ein paar Clowns. Darum geht es im neuen Film von Alex de la Iglesias. Mad Circus, eine Ballade von Liebe und Tod, begeisterte unter anderem Quentin Tarantino. Dies lässt erahnen, wohin die Reise geht. Christoph Fetzer von Radio Z hat sich den Film angesehen und berichtet über ein groteskes und provokantes Werk.
Das Jahr 1937. In Spanien tobt der Bürgerkrieg zwischen Putschisten unter dem späteren Diktator Franco und den Verteidigern der Republik. Mitten in einer Vorstellung wird ein Clown von republikanischen Truppen zwangsrekrutiert. Im verzweifelten Abwehrkampf richtet er ein furchtbares Blutbad unter den Angreifern an, im Clownskostüm und bewaffnet mit einer Machete. Sein kleiner Sohn Javier ist bei all dem hautnah dabei. Tief verstört wird er zum Zeugen der Verwundung und des anschließenden Martyriums seines Vaters. 1937, kurz vor dem Zusammenbruch der Franco-Diktatur. Javier hat sich endlich entschlossen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Geprägt durch seine traumatischen Kindheitserlebnisse bleibt ihm allerdings nur die Rolle eines traurigen Clowns. So heuert er bei einem abgehalfterten Wanderzirkus an und wird zum Partner des lustigen Sergio. Der ist abseits der Manege allerdings gar nicht komisch. Die sadistische Brutalität des lustigen Clowns bekommt vor allem seine Freundin Natalia zu spüren. Javier verliebt sich natürlich prompt in die schöne Artistin. Das kann nicht gut gehen und die blutige Auseinandersetzung zwischen dem animalisch grausamen Sergio und dem anfangs noch sanften Javier kann beginnen. Regisseur Alex de la Iglesia, der in Spanien als Meister des schlechten Geschmacks gilt, wird seinem Ruf mit seinem neuesten Werk einmal mehr gerecht. Vor dem Hintergrund von Bürgerkrieg und Franco-Diktatur komponiert er eine makabere Mischung aus Splatter, Horror und Liebesdrama. Dabei ist bereits die Rahmenhandlung äußerst schrill. Geschickt werden die bedrückenden Elemente von Bürgerkrieg und Franco-Diktatur mit dem unwirklich komischen Motiv einer lausigen Zirkustruppe samt unfähigen Artisten verbunden. Vor diesem Hintergrund nimmt das Werk seinen grotesken Verlauf. Es entwickelt sich eine Orgie der sinnentleerten Gewalt, inklusive ausgefallener Tatwerkzeuge und Verletzungen, die auch beim Zuschauer Schmerzen hervorrufen. Dabei liefert de la Iglesia anfangs noch durchaus realistische und, etwa mit Massenerschießungen der frankistischen Sieger, auch bedrückende Bilder. Auch dieser Eindruck wird freilich zugleich durch das Motiv eines in bester Rambo-Manier agierenden Clowns durchbrochen. Das groteske Element steigert sich in der Folge kontinuierlich. Parallel zum immer durchgeknallter werdenden Agieren der Hauptfiguren Sergio und Javier, die von Antonio de la Torre und Carlos Areces glaubwürdig dargestellt werden. Auf dem Gipfel des Wahnsinns kommt es zu einem monumentalen Showdown, der an einen schlecht animierten Batman-Streifen erinnert. Mad Circus baut ganz auf Maßlosigkeit und bewusste Übertreibung. Das mag gerade für Liebhaber von Streifen à la Tarantinos Inglourious Basterds ungemein belustigend sein. Und auch für in diesem Genre weniger Bewanderte bieten sich durchaus amüsante Momente. Langeweile kommt angesichts des nur durch wenige Atempausen unterbrochenen rasanten Fortschreitens des Verderbens nicht auf. Stellenweise aber bleibt zu manchen Zuschauer der Humor des Regisseurs wohl verschlossen, sodass eine gewisse Ratlosigkeit angesichts des sinnlosen Geprügels und Geschießes eintritt. Der Bürgerkrieg und die anschließende Diktatur kommen dabei kaum über den Status der reinen Hintergrundhandlung hinaus. Die wird jedoch durch regelmäßige Anspielungen auf die spanische Geschichte konsequent in Erinnerung gerufen, inklusive eines recht erheiternden Kurzauftritts Francos persönlich. De la Iglesia sucht sich zielsicher das dunkelste Kapitel der jüngsten spanischen Vergangenheit als Rahmen für sein Gewaltepos aus. Damit verleiht er dem Werk das in seinem Heimatland wohl höchstmögliche Provokationspotenzial. Denn die Aufarbeitung der Ereignisse zwischen 1936 und 1975 ist in Spanien noch lange nicht abgeschlossen. Es mag sein, dass der Regisseur hierzu mit seinem Werk einen Anstoß geben wollte, auch wenn der recht eigenwillig ausfallen würde. Jeder Versuch, darüber hinaus eine Aussage in den Film zu interpretieren, muss anhand eines mit makabersten Witz ausgestatteten Werks, das bewusst auf jede Moralisierung und Sinnhaftigkeit verzichtet, scheitern. So bleibt Mad Circus eine Ballade von Liebe und Tod, actionreiche Unterhaltung, die vor allem Freunden von Werken à la Tarantinos Inglourious Basterds gefallen dürfte, auch wenn de la Iglesia dessen Humor nicht erreicht. Wer eine Aussage erwartet oder gar etwas über die jüngere Vergangenheit Spaniens lernen möchte, sollte sich allerdings einen anderen Film aussuchen.
Das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZipFM für heute. Alle Beiträge und die gesamte Sendung findet ihr im Netz unter freie-radios.net. Für Fragen und Mitteilungen erreicht ihr die Redaktion übrigens unter redaktion@zip-fm.net. Dort nehmen wir gern auch Angebote zur Mitarbeit entgegen. Mit der heutigen Sendung verabschiedet sich die ZipFM-Redaktion in die Weihnachtsferien. Die erste Sendung im neuen Jahr gibt es am 10. Januar. Euch vielen Dank fürs Zuhören und eine erholsame Zeit sowie einen guten Start ins neue Jahr. Am Mikrofon war Steffen von Radio Unerhört aus Marburg.